sind wir also wieder zusammengekommen. Jede und jeder aus ihrer und ihrem privaten Bereich, jede und jeder, wie wir nun mal sind. Jetzt sind wir nämlich hier, ein Wir geworden. Wir als eine gottesdienstliche Gemeinschaft. Auch wir als Gemeinde, die natürlich gerne Gäste und Freundinnen und Freunde unter sich willkommen heißt, aber als Gemeinde sind wir eben auch hier versammelt. Wir dienen Gott, wir feiern Gottesdienst. Und dass wir hier sind, ist ein Zeichen dafür, dass wir diesem, unserem Gott dienen. Wir geben ihm etwas von unserer Zeit, das ist ein Dienst. Wir geben etwas von unserer Konzentration, am Sonntagmorgen könnte man auch anders machen. Auch etwas von unseren Worten geben wir ihm und unser mehr oder weniger ausgeprägtes Singvermögen geben wir ihm auch. Und das mit der Singefähigkeit, mit dem Singvermögen ist ein ganz gutes Beispiel. Ihr kennt ja diese Casting-Shows. Da versuchen sich Menschen darin, gut zu singen und dabei gut zu performen und auch noch besonders gut auszusehen vielleicht, oder wenn man nicht ganz so gut aussieht, dann wenigstens anders so rüberzukommen, dass man einen guten Eindruck hinterlässt. Wie gesagt, ihr kennt das oder wenigstens habt ihr schon mal davon gehört. Wie auch immer, hier ist keine Castingshow. Gemeindegesang ist kein Chorwettbewerb. Vermutlich sitzt hier kein Talentscout unter uns, der mal guckt, wie wohl der Gemeindegesang in der Baptistengemeinde Wena ist und dann vielleicht nach gegenüber geht, zur evangelisch-reformierten Kirche, die etwas traditioneller unterwegs ist, oder weiter zur Riverside, wo eher das Pop-Segment bedient wird, und dann vergleicht er und sagt, welcher Gemeindegesang ist denn wohl der beste. All das ist nicht der Fall. Keine Castingshow, kein Talentscout. Was aber für die Riverside Church und die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde gilt, gilt auch für uns. Hier wie da kommt es nämlich nicht auf Brillanz an, sondern auf Authentizität. Ein Gemeindegesang hat da seinen Wert, wo jemand, der auch bei einem Casting ganz gute Chancen hätte, neben der Frau sitzt und singt, die den Ton nicht halten kann. Gemeindegesang ist da schön, wo sich die klare Stimme des Mitdreißigers neben der brüchigen Stimme der alten Dame und der des Teenies im Stimmbruch, die sich gerade mal wieder peinlicherweise überschlägt, seine Stimme verbindet. Da ist Gemeindegesang schön. Und das ist deswegen ein gutes Beispiel, weil es den Wert von Gemeinde ausmacht. Hier kommt es nämlich nicht auf Perfektion an, sondern auf Echtheit und auf Gemeinschaft. Und genau so sind wir heute hier zusammen. So wie wir sind. Die eine kann das eine besser als der andere, während der wiederum andere Qualitäten hat. Letzten Sonntag, als sich wieder einmal zwei Menschen durch die Taufe in den Leib Christi eingliedern ließen, hatten wir genau davon gehört. Von dem Leib Christi, der sich über die ganze Welt erstreckt und in ganz realen christlichen Gemeinden seinen Niederschlag findet. Oder konkret wird, erlebbar wird. Und dieser Leib Christi besteht nun mal wie ein menschlicher Körper auch aus unterschiedlichen Körperteilen. Und ganz ehrlich, eine Nase riecht da deutlich besser als ein Fuß. Und andererseits möchte ich nicht so gerne auf die Nase fallen. Wenn jemand auf die Füße fällt, dann meinen wir damit, dass er trotz eines Sturzes weiter unterwegs bleiben kann, denn die Füße, sie tragen ihn. Also, selbst wenn das aber nicht der Fall ist, dann kann das sein, dass der eine es vielleicht doch besser wüsste, als er es tut. Er macht es aber nicht. Auch das kann sein. Die Nase könnte eigentlich besser riechen, aber sie riecht's nicht. Und der Fuß könnte eigentlich laufen, aber er bleibt stehen. Die eigentlich weiß, wo es lang geht, kommt aus dem Tritt. Auch das kann passieren. Da, wo es besser laufen könnte, tut es das aber leider nicht. In Ostfriesland sagen wir ja gerne, es löppt. Und wenn wir sagen, es löppt, dann sind wir zufrieden, weil es okay ist. Aber manchmal löppt es eben nicht. Und das muss nicht unbedingt nur an den Füßen liegen des Leibes Christi. Die können vielleicht ganz intakt sein, aber wenn das Auge eine falsche Orientierung vorgibt oder gar erblindet ist, dann kann das zu einem Problem werden. Wir haben gerade am letzten Mittwoch in der guten Stunde noch davon gesprochen. Paulus schreibt es so: Wenn ein Körperteil leidet, leidet der ganze Körper mit. Und so ist das wohl. Das weiß ich spätestens, seit ich mir mal einen Finger gebrochen habe. Ein Finger, was ist das schon? Naja, das wusste ich dann, als er gebrochen war. Gemeinde ist also Leib Christi. Gut, das ist ein Bild. Aber auch nicht das Einzige, das wir in der Bibel finden. Die Gemeinde kann auch als eine Herde verglichen werden. Eine Herde von Schafen, auch ganz passend für unsere Religion, für unsere Region hier im Norden. Oder mit einem Bauwerk kann die Gemeinde verglichen werden. Was diese sehr verschiedenen Bilder eint, ist, in der Gemeinde kommen Menschen zusammen und sie haben so etwas wie einen Fluchtpunkt oder ein Zentrum oder einen Kopf. Diese Bilder variieren und die Begrifflichkeiten entsprechend auch, aber was sie eint ist, da kommen Menschen zusammen und keine und keiner von ihnen ist Herrin oder Herr. Denn ihr Herr ist Jesus Christus. Das ist übrigens das älteste Bekenntnis der Christenheit. Herr ist Jesus Christus. In unseren guten Stunden am Mittwochabend haben wir uns über Wochen hinweg mit der Rechenschaft vom Glauben, dem Bekenntnis der Baptistinnen und Baptisten im deutschsprachigen Raum beschäftigt. Und neulich noch in einer Einzelveranstaltung haben wir uns mit dem altehrwürdigen und immer noch hochaktuellen Bekenntnis von Nicäa Konstantinopel beschäftigt. Die Rechenschaft vom Glauben ist ein ganzes Heft, das sich über Seiten hinwegzieht. Und das Bekenntnis von Nicäa Konstantinopel ist immerhin so lang, dass man sich darauf geeinigt hat, wenigstens in vielen Kirchen, es für den gottesdienstlichen Gebrauch nicht so oft zu verwenden, sondern eher das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis zu sprechen. Das ist nämlich kürzer. Wenn man überhaupt ein Bekenntnis sprechen will, wir tun das ja so gut wie nie in unseren Gottesdiensten. Das hat auch seinen guten Grund. Wir halten uns nämlich eher an die Bibel als an formulierte Bekenntnisse. Und in der Bibel findet sich eben dieses älteste Bekenntnis der Christenheit überhaupt. Herr ist Jesus Christus. Nicht nur an einem Punkt findet man das, sondern an verschiedenen Stellen, im Philipperbrief, im Römerbrief, im 2. Korintherbrief, in der Apostelgeschichte, im Römerbrief findet man es auch. Das eint uns, dieses Bekenntnis. Das hält uns zusammen, das richtet uns aus, uns unterschiedliche, fehlerhafte und auch liebenswerte Menschen. Aber wie das so ist mit Worten und Sätzen. Manches ist so richtig, dass es nichts mehr austrägt. Dazu nicken dann alle mit den Köpfen, weil sie etwas Richtiges gehört haben. Sie sind zufrieden damit, ja, es ist die richtige Lehre. Und unter der Hand wird dabei aber die rechte Lehre so richtig leer, eben ohne Füllung. Nicht mehr mit Leben gefüllt und nicht mehr so, dass es viel mehr ist als eine hohle Phrase. Wisst ihr, ich halte ganz viel davon, dass Jesus Christus das Zentrum unseres Glaubens ist. Die Mitte, die uns mit allen unseren Unterschieden und auch mit unserem Gelingen und Misslingen zusammenhält. Ich glaube, dass wir mit dieser Überzeugung eine Einheit in Verschiedenheit bilden können als Gemeinde. Und ich glaube auch, dass uns das gut tut. Diese Verschiedenheit, dass es uns nämlich bereichert, dass es uns unseren Horizont erweitert, weil andere anders sind als ich, werde ich ein Stückchen reicher und der andere und die andere auch, weil ich so bin, wie ich bin. Das ist eine ganz, ganz große Chance. Wenn ich auf christliche Gemeinden sehe und mir Gedanken darüber mache, wie sie sich weiterentwickeln können, dann gehört das zu meinen Grundüberzeugungen. Aber damit das gelingen kann, muss unser Bekenntnis auch gefüllt sein. In diesem Herr ist Jesus Christus stecken ja Welten. Und in diesem Leben werden wir sie wahrscheinlich niemals uns ganz erschließen können. Aber wir können dieser Wahrheit nachspüren. Wir können sie wirken lassen und konkret werden lassen in unserem Leben, in unserem Verhalten, in unserem Sein. Ich biete euch heute zwei Verse aus dem Galaterbrief an und verbinde sie mit einem Vers aus dem Evangelium nach Johannes. Und dann komme ich auch so langsam zu meinem Predigtext für diesen Sonntag, aber keine Angst, ich lege ihn schon die ganze Zeit aus. Auch wenn das hier meine letzte Predigt bei euch als Gemeindepastor ist, soll sie ja nicht überlang werden. Also die drei Verse zunächst einmal. Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Sofern ich jetzt noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galater 5, Vers 13, also ein paar Verse weiter, schreibt er dann: Denn zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwestern. Auf eins jedoch gebt Acht, dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand für die Selbstsucht werde, sondern dient einander in der Liebe. Und unser Herr Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Das macht die Sache dann schon klarer. In diesen drei Versen bekommen wir eine Ahnung davon, worum es in unserem Bekenntnis zu Jesus Christus als unserem Herrn wohl gehen könnte. Es geht um Hingabe, es geht um Freiheit und es geht um Liebe. Und jetzt komme ich zu meinem Predigtext. Wir haben uns auf unserer Gemeindeleitungsklausur in Potzhausen für diesen Sonntag darauf geeinigt, auf diesen Predigtext, weil wir glauben, dass dieser Text Aspekte anspricht, die für unsere Gemeinde aktuell wichtig sein könnten. Aber wie gesagt, wir sind schon mittendrin. Ich lese ihn euch jetzt einmal vor, auch aus dem Galaterbrief, dem 6. Kapitel, die ersten 10 Verse. Liebe Brüder und Schwestern, auch wenn jemand bei einem Fehltritt ertappt wird, so sollt ihr, die ihr vom Geist bestimmt seid, den Betreffenden im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Doch gib Acht, dass nicht auch du in Versuchung gerätst. Tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wer meint, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, der betrügt sich. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, dann wird er nur im Blick auf sich selbst Grund haben, sich zu rühmen und nicht im Blick auf den anderen, denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer aber im Wort unterrichtet wird, lasse den, der ihn unterrichtet, an allen Gütern teilhaben. Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verhöhnen. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Im Tun des Guten wollen wir nicht müde werden, denn zu gegebener Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Darum lasst uns, solange wir noch Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes tun, am meisten aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Auf unserer Gemeindeleitungsklausur in Potzhausen kam es uns jetzt nicht besonders auf Fehltritte an, bei denen Menschen aus der Gemeinde ertappt werden könnten. Wenigstens nicht in der Weise, wie wir das an solchen Stellen erwarten würden. Wenn jemand bei einem Fehltritt ertappt wird, sind wir gedanklich ja schon ganz schnell in der Moralecke. Dann geht es wohl um einen Seitensprung oder darum, dass da jemand fremdgegangen ist. Und wenn er dann auch noch ertappt worden ist, dann hat sich das Ganze wohl im Zwielicht abgespielt. Und schon geht das Gedankenkino bei uns los und verbindet sich womöglich noch mit Geschichten, die wir aus unserem eigenen Leben kennen. Ertappt kann man natürlich auch dabei werden, wenn man etwas entwendet, also beim Klauen. Auch nicht schön und moralisch ebenso wenig haltbar. Aber das war nicht das, worum es uns in Potzhausen im Blick auf unsere Gemeinde ging. Gibt es nicht auch andere Fehltritte? Na, wenn ich schon so frage, dann gibt es sie ja wohl. Manchmal sind sie zwar ganz offensichtlich, aber wir würden sie gar nicht so sehr als Fehltritt bezeichnen. Und insofern fällt das Ertappen dann auch etwas anders aus. Es geht dann nämlich darum, überhaupt erst einmal wahrzunehmen, dass es sich um einen Fehltritt handelt. Vielleicht ist es auch so, und das wäre gar nicht mal unwahrscheinlich, dass ich mich selbst dabei ertappe, gerade nicht so ganz richtig auf der Spur zu sein. Gucken wir da mal genauer hin. Im Blick auf diese Fehltritte spricht Paulus ja hier nicht ganz allgemein irgendwie in die Welt hinein, sondern in Hinsicht auf die christliche Gemeinde, auf seine Glaubensgeschwister, also nicht auf die böse Welt gewendet, sondern auf Leute in einer christlichen Gemeinde, auf Christinnen und Christen. Ganz offensichtlich ist ihr Zusammenleben nicht einfach ein Selbstläufer. Vielmehr kann es immer wieder dazu kommen, dass da Leute aus dem Tritt geraten. Und wo das passiert, ist jetzt ganz interessant zu sehen, wie damit umgegangen wird. Da kann es nämlich die einen geben, die sich gerade von solchen Fehltritten möglichst frei halten wollen und das im Großen und Ganzen auch gar nicht mal so schlecht hinkriegen. Und das lassen sie dann die anderen, die nicht so gut unterwegs sind, auch wissen. Vielleicht nicht so direkt, weil man in der Gemeinde ja nicht so gerne angibt. Das macht keinen guten Stil. Aber doch merkt man, die fühlen sich irgendwie als was Besseres. Und das kann die anderen ganz schön nerven. Auf der anderen Seite können die sogenannten anderen im Blick auf diese vermeintlich Besseren aber auch einen gewissen Neid entwickeln. Immer stehen die mit ihrer weißen Weste da. Und natürlich haben sie so süße Kinder. Und aus denen wird bestimmt auch etwas werden. Und wahrscheinlich werden sie auch noch gut erben. Und ihre tolle Redegewandtheit kann ich bald nicht mehr ertragen. Paulus hielt von solchen Wechselspielen übrigens überhaupt nichts. Er sagt, das sind Fehltritte. Fehltritte jenseits von aller Moral. Sie können nämlich das Klima zwischen Menschen so vergiften, dass du mit diesem Klima nicht mehr viel zu tun haben willst und dich dann mal lieber von der Gemeinde distanzierst. Im Vers vor unserem Bibeltext von heute hatte Paulus es so geschrieben: Lasst uns nicht eitlem Ruhm nachjagen, einander nicht reizen, einander nicht beneiden. Und das mit Grund. Noch einen Vers vorher lesen wir nämlich diese Grundmotivation. Wenn wir im Geist leben, wollen wir uns auch am Geist ausrichten. Und wie das funktionieren kann, beschreibt er dann eben in dem Text, den ich euch für heute vorgelesen habe. Statt eines vergifteten Klimas kann und sollte sich nämlich ein heilsames Klima entfalten. Denn mal ehrlich, Stress haben wir im Leben schon genug, oder? Das brauchen wir nicht in der Gemeinde auch noch. Also, wie kann es denn besser gehen als mit eitlem Ruhm und Neid? Und wie gehen wir denn so miteinander um, dass wir gut unterwegs sind? Mir scheint, der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt wie ganz oft in der Bibel in einem kleinen Wort unter den vielen Wörtern, aus denen solche Texte bestehen. In unserem Fall heißt dieses kleine Wort: Gib Acht. Gib Acht. Bezogen wird dieses Gib Acht jetzt aber nicht auf die anderen, sondern auf die jeweiligen Menschen selbst. Wenn ihr so wollt, geht es um Selbstreflexion. Aber klar ist eben auch das andere. Jemand ist bei einem Fehltritt ertappt worden. Und das geht ja nicht ohne Achtsamkeit. Da muss man ja Acht haben aufeinander, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Aber versteht mich jetzt bloß nicht falsch. Es geht hier nicht um Spitzelei und Selbstzerfleischung. Beides kann nämlich genauso klimavergiftend wirken, wenn man spitzelnd unterwegs ist oder selbstzerfleischend. Achtsamkeit ist aber nicht verletzend, sondern heilsam. Wenn ihr so wollt, um es mit einem Wort aus unserem Text auszudrücken, das etwas ungewohnt rüberkommt, Achtsamkeit ist sanftmütig. Sanftmütig. Also, wenn jemand gerade nicht gut unterwegs ist, ist es ja keine Lösung, sie oder ihn einfach so weiterlaufen zu lassen. Es wäre schon gut, wenn der betreffende Mensch wieder zurechtkäme. Die Frage ist an der Stelle nur, wie das passieren kann und vor allen Dingen, in welcher Atmosphäre das passieren kann. Und wieder ist es ein kleines Wort, das uns den Weg weist. Diesmal ist es eines aus den beiden Versen vor unserem Predigtext, die ich euch eben vorgelesen habe. Es heißt nämlich einander. Und es begegnet der Sache nach auch in unserem Predigtext, nämlich an der Stelle, die uns so bekannt vorkommt. Diesem zentralen Vers aus unserem Text: Tragt einander die Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Oder tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einander. Und diese Wechselseitigkeit heißt nichts anderes, als dass wir alle unser Päckchen zu tragen haben und dass sich niemand von uns in Selbstsicherheit wiegen kann, Wie sagte es noch unser Herr Jesus? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Tragt einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und deswegen prüfe dein eigenes Werk. Wie bist du denn eigentlich unterwegs im Leben? Überhaupt und in der Gemeinde? Ist da alles noch upstehe, wie ihr hier oben so schön sagt? Dann ist es ja gut, wenn alles upstehe ist. Und dann kannst du sogar stolz darauf sein. Aber bitte nicht auf Kosten anderer. Sonst wäre dein Ruhm ganz schnell dahin. Denn wiewohl wir einander unsere Lasten tragen helfen können, für die Art und Weise, wie wir leben, müssen wir schon je für uns selber gerade stehen. Es wird nämlich nicht ohne Folge bleiben, wie wir miteinander umgehen und wie wir im Leben unterwegs sind. Oder anders, wie wir säen, werden wir auch ernten. Übrigens kann sich das auch ganz materiell auswirken, zum Beispiel in der Versorgung derer in der Gemeinde, die für die geistliche Leitung und Lehre zuständig sind. Das solltet ihr bei der Berufung eines neuen hauptamtlichen Mitarbeitenden in dieser Gemeinde beachten. Die gute Nachricht ist jedenfalls, wir haben Zeit. Zeit, um gemeinsam auf dem Weg zu bleiben und Gutes zu tun. Okay, vielleicht nicht mehr so, dass ich mit euch zusammen hier vor Ort in Vena unterwegs bin, aber doch wir als Menschen in dieser einen Welt. Darum lasst uns, solange wir noch Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes tun. Am meisten aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. So ist die Gemeinde dann ein Testfall für ein heilsames Leben auf dem Weg. Amen.